Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Und ich sage es Ihnen gleich, jetzt wird es ganz hart, denn wir haben uns ein Thema vorgenommen, um das wir normalerweise einen möglichst großen Bogen machen, die Sünde. Dabei ist das alles ja ganz einfach und alltäglich, sowohl das Sündigen als auch das Ausbügeln unserer Fehltritte. Im Internet etwa gibt es einen Sündenrechner, da klickt man in einer Liste alles an, was man so falsch gemacht hat, und dann gibt's die Rechnung. Und wer unbedingt will, kann den anschließend ausgewiesenen Betrag natürlich gerne einer wohltätigen Organisation spenden. Einfacher geht es eigentlich nicht, nur ist das der richtige Weg. Der Bußenbetag vergangenen Mittwoch hat ja auch ein bisschen den Ruf eines religiösen Zahltags, und Buße klingt nach ziemlich heftiger Rechnung, nach schlechtem Gewissen und zähneknirschender Demut. Aber ist das der Sinn dieses stillen Feiertages? Was hinter Sünde und Buße steckt, das versuchen wir zu klären mit einem Fachmann für Buße, Gott und Sünde, Pastor Matthias Walter. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, reden wir mal von Sünder zu Sünder und kommen wir hoffentlich dazu, ein paar sein zu lassen. Also Buße zu tun.
Ich bin gespannt. So ein Sündenrechner ist doch nicht schlecht. Von privater Arbeit im Job über Drogenkonsum bis zum Seitensprung ist eine Menge an Sündenmöglichkeiten da angeboten. Man klickt an, wo man daneben gelangt hat, und bekommt sofort die Rechnung präsentiert. Günstig ist das auch. Alles ist zahlbar, auch das, was die Kirche als Todsünde bezeichnet. Clever abgefragt, merkt man das aber auch kaum. Und der Rechner summiert einfach alle Sünden zusammen, die alle Nutzer bisher eingetragen haben, und das ergibt im Moment gute 150 Millionen Euro. Matthias, was hältst du von so einem Sündenrechner?
Also als Spielerei ist der Sündenrechner ganz nett, aber wenn man genau hinschaut, ist das ein ziemlich schlimmer Rückfall in alte Zeiten vor der Reformation. In die Zeit, als Martin Luther mit aller Macht gegen den sogenannten Ablasshandel gekämpft hat, bei dem man sich von seinen Sünden quasi per Geldzahlung befreien konnte. Aber gut, nehmen wir es von einer spielerischen Seite und nicht von der finanziellen. Dann kommt jemand vielleicht tatsächlich ins Nachdenken, denn wer beim Sündenrechner manche Fragen ehrlich beantwortet, merkt schnell, es geht schon ans Eingemachte. Die Ich-bin-doch-ganz-okay-Fassade bröckelt da ganz schnell.
Genau, das ist ja der Grund, warum es uns so schwerfällt, von uns über Sünde zu reden. Unser Selbstbild als gute Menschen bekommt einen ziemlich heftigen Kratzer. Wir merken erstens, so gut sind wir gar nicht, und zweitens klingt Sünde immer wie eine Macht von außen, die mich von außen steuert. Als einem freien Menschen widerstrebt mir das natürlich. Und dann gehört Sünde ja auch in die Schreckenskammer der Kirche. Mit Sünde konnte man die Menschen immer schön klein und abhängig halten.
Ja, deshalb hat der Soziologe Gerhard Schulze auch gesagt, das Reden von der Sünde sei eine religiöse Kampfansage an den normalen Menschen. Weil alles Lebenswerte von der Religion verboten werde, komme es zu einem Gegensatz zwischen einem Leben für Gott und dem eigenen Leben.
Aber ist das so? Gibt's entweder ein nettes Leben für mich oder ein asketisches Leben für Gott?
Eben nicht. Ich glaube, die Sichtweise von Gerhard Schulze greift zu kurz. Denn Sünde kommt in unserer Alltagssprache häufiger vor, als uns lieb ist. Nicht nur bei den Umweltsünden oder bei der Verkehrssünderkartei, sondern vor allem in der Werbung. Die spielt ganz bewusst mit dem Gefühl, dass man etwas Verbotenes doch ganz gerne tut, aber natürlich heimlich.
Du meinst die Sünde, wenn ich mir mal wieder eine Banane dick bestrichen mit einer Schicht Nutella warm gemacht und in mich hineingeschaufelt habe, also wenn ich sündhaft viele Kalorien zu mir genommen habe?
Das ist es ja gerade. Das ist keine Sünde. Das ist bestenfalls ein Ablenkungsmanöver. Es lenkt unseren Blick nämlich von dem ab, was Sünde wirklich ist, jedenfalls aus Sicht der Bibel. Wobei auch dieses ziemlich oberflächliche Gerede zeigt, wir haben ein untrügliches Gespür dafür, dass es einen Riss zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt, zwischen dem, was wir für richtig halten, und dem, was uns Spaß macht. Und wenn es dann erst richtig um große Dinge geht, spürt man das noch deutlicher. Tricks im Geschäftsleben, Vertrauensbruch in der Partnerschaft und so weiter. Immer wissen wir doch insgeheim, was richtig und gut ist. Aber es gibt eben diese andere Seite in uns, die uns sagt, wird schon keiner merken, ist doch nicht so schlimm, macht doch jeder und so weiter.
Also gut, dann versuchen wir es systematisch, wie ich das im Philosophiestudium gelernt habe. Definieren wir mal den Gegenstand unseres Gesprächs. Was ist denn Sünde?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Man weiß nicht genau, woher das deutsche Wort Sünde kommt. Es ist möglicherweise mit dem altdeutschen Wort Sund verwandt, meint also einen Meeresgraben zwischen zwei Landstücken, wie etwa den Öresund zwischen Dänemark und Schweden. Sünde wäre danach ein tiefer Graben, eine Trennung. Eine andere Spur führt ins Lateinische. Dann gäbe es eine Verwandtschaft mit dem Wort für Sein. Danach würden Sünde und Sein sprachlich gesehen zusammengehören.
Und damit wären wir dann ruckzuck bei dem Wort aus der Bibel, dass der Mensch böse ist von Jugend auf, oder? Wie viel redet denn die Bibel eigentlich von Sünde?
Also weniger, als wir oft glauben, das ist das Erstaunliche. In der sogenannten Sündenfallgeschichte zum Beispiel kommt das Wort Sünde überhaupt nicht vor. Die Schlange ist einfach da und durch sie ist das Böse eben auch mit da. Die Bibel erklärt nicht, woher das Böse kommt und auch nicht, warum es die Menschen so stark beeinflussen kann. Aber eines wird schon beim Sündenfall klar. Sünde hat einerseits etwas mit der Freiheit des Menschen zu tun und andererseits mit seiner Beziehung zu Gott. Soll der Mensch auf Gott hören und damit im gewissen Sinne abhängig bleiben oder soll er Schritte in die Freiheit wagen und damit eben auch Fehler machen? Auf dieser Spur bleibt die Bibel. Der Mensch lebt jenseits von Eden. Hier liegt also quasi der Sündenhund begraben. Das erste ist die Trennung von Gott und alles andere resultiert daraus. Keiner von uns kriegt das Leben so auf die Reihe, dass es Gott gefallen könnte.
Womit die Frage nach der Freiheit aber doch schon beantwortet wäre. Denn wenn ich zu einem Leben, wie es Gott gefällt, überhaupt nicht fähig bin, dann bin ich doch auch nicht frei, sondern absolut festgelegt. Aber zum Glück hat die Bibel ja zwei Teile. Das Neue Testament mit dem Tod Jesu für meine Sünde. Hat das da etwas Hoffnungsvolleres zu bieten?
Zumindest etwas Neues. Die Sprache des Neuen Testaments ist ja griechisch und dort bedeutet Sündigen so viel wie das Ziel verfehlen. Also wie wenn ein Bogenschütze seinen Pfeil daneben schießt. Das bringt einen zusätzlichen Gedanken ins Spiel. Sünde heißt, am Ziel vorbeizuschießen, vorbeizuleben. Konkret, an Gott vorbeizuleben, anstatt mit ihm zu leben.
Ja, und schon sind wir wieder um eine Sünde reicher. Das macht ja nun wirklich keinen Spaß mehr. Und da können wir mit Luther gleich weitermachen, denn der hat den sündigen Menschen dementsprechend beschrieben als einen in sich verkrümmten Menschen.
Ja, und damit hat Luther, wie ich finde, absolut ins Schwarze getroffen. Der Mensch faltet sich quasi zusammen, er ist ganz und gar auf sich selber bezogen, kann nur noch sich selbst sehen und nichts anderes mehr, weder die Mitmenschen noch Gott. Und damit kommt man endlich zu dem, was Sünde in ihrem Kern ist, nämlich eine Beziehungssache. Ich setze mich an die Stelle von Gott. Ich bin der Nabel der Welt. Ich setze mich rücksichtslos gegen alle anderen durch. Erst komme ich und dann komme nochmal ich. Das stört unser ziemlich komplexes Gesamtsystem und vergiftet es. Dabei gibt es keinen, der da irgendwie draußen steht und seine Hände in Unschuld waschen könnte. Wir alle sind verstrickt in die Strukturen und Regeln dieser Welt, die aus der Sicht des Glaubens als sündig zu bezeichnen sind. Das ist übrigens der Hintergrund für den sehr missverständlichen Begriff der Erbsünde. Mit Vererben im Sinne von Weitergabe unserer Gene hat das absolut nichts zu tun, sondern der Begriff meint, der Mensch lebt in Strukturen, die ihm gar keine andere Wahl lassen, als zu sündigen.
Na wunderbar, erst habe ich keine Chance und dann macht man es mir auch noch zum Vorwurf. Das wird ja immer besser.
Nein, es geht nicht darum, dass uns irgendjemand einen Strick draus dreht. Die Bibel stellt eher fest, wie unser Zustand nun mal ist, ziemlich nüchtern. Ich finde es übrigens sehr erstaunlich, dass Jesus sich nicht mit theoretischen Spekulationen über die Sünde aufgehalten hat. Er hat Menschen vor sich gesehen, die ganz im Sinne von Martin Luther in sich verkrümmte Menschen waren. Und diese Leute hat er befreit, aufgerichtet, neu ausgerichtet, ihnen eine neue Perspektive gegeben, indem er sie von ihrer ganz persönlichen Sünde entlastet hat. Jesus ging es also nicht darum, uns Vorwürfe zu machen. Er war da wohl viel pragmatischer. Er hat geschaut, wie geht es uns Menschen und was brauchen wir. Und deshalb war ihm das Lossprechen von der Sünde wichtiger als die Debatte darüber, was Sünde ist und was nicht. Und vor allem, er hat die Menschen nicht auf ihre Taten festgelegt, sondern er hat sie befreit und damit gerechnet, dass sie ihr Leben ändern. Daraus hat sich so etwas wie eine theologische Faustregel entwickelt, die lautet, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Natürlich ist damit die Sünde insgesamt nicht beseitigt, wenn jemand persönlich sein Leben ändert.
Kann ja auch nicht sein, wenn wir als Erbsünder aufgrund der Strukturen, in denen wir leben, um Sünden gar nicht herumkommen. Wobei das mit den Strukturen für mich schon noch ziemlich abstrakt klingt.
Okay, ein Beispiel. Ich kaufe fair gehandelten Kaffee und sorge so dafür, dass die Kleinbauern in Mittelamerika nicht am Hungertuch nagen müssen. Aber dadurch bin ich noch lange nicht auf der sicheren guten Seite. Ich habe vielleicht ein besseres und gutes Gewissen, aber die Verpackung des Kaffees ist vielleicht so hergestellt worden, dass von Umweltfreundlichkeit keine Rede sein kann. Außerdem haben irgendwelche Seeleute den Kaffee nach Europa geschippert. Haben die auch ihren gerechten, fairen Lohn erhalten? Und wie fair ist es der Umwelt gegenüber, überhaupt Kaffee über die halbe Welt zu schicken?
Aber wir können uns doch immerhin bewusst machen, was wir da tun und dann darauf reagieren. Wir können unser Denken und Verhalten doch ändern.
Natürlich können wir das. Aber nur, weil ich mir bewusst mache, dass ich einen Fehler mache, ist der Fehler ja nicht plötzlich etwas Gutes geworden. Das ist ja das Bittere an dieser Erbsünde. Selbst wenn wir die Sünde sehen und sie von ganzem Herzen verhindern wollen, wir kommen nicht darum herum.
Aber dann kann ich das alles doch gleich sein lassen.
Ja, und damit hätte ich auch gleichzeitig eine riesengroße Chance verpasst. Denn wenn ich mich dem offen stelle, was nicht gut ist, und mich zu verändern versuche, dann passiert das, was die Bibel Buße nennt. Das Wort Buße ist ja ein bisschen in Verruf gekommen. Das klingt für uns wie ein Zwang, den jemand mir von außen auferlegt und ich muss es widerwillig tun, weil er der Stärkere ist. Also keine Spur von Freiwilligkeit. Das heißt, ich, armer Sünder, muss mich bis zur Selbstverleugnung klein machen und demütigen, damit ich für Gott wenigstens halbwegs und ansatzweise okay bin. Von diesen Bildern aber und den Gefühlen sollten wir uns möglichst schnell verabschieden. Denn Buße bedeutet Veränderung, Lebensveränderung, Neuanfang. Und bekanntlich wohnt ja jedem Anfang ein besonderer Zauber inne.
Das klingt jetzt allerdings schon erheblich positiver. Jetzt kann ich mir auch langsam einen Reim machen auf ein Motto einiger Landeskirchen. Zum Bußenbetag haben die Plakate entworfen mit dem Text »Worauf wartest du?« Da sieht man dann zwei Figuren von der Fußgängerampel. Ein Männchen, das rote, bleibt mit den Händen in den Hüften bockig stehen. Das andere, das grüne, marschiert los. Und das packt mich irgendwie an meiner Ehre. Du willst doch nicht mit dem zufrieden sein, wie du bist. Da gibt es doch noch mehr im Leben.
Ja, also ich finde diese Aktion und vor allem dieses Plakat ganz toll, denn das ist ganz im Sinne der Bibel. Was in manchen Bibelübersetzungen Buße genannt wird, bedeutet eigentlich Umkehr, Richtungsänderung. Modern ausgedrückt könnte man sagen, mein Lebenskonzept soll sich ändern und dann natürlich auch mein Lebensstil. Veränderung klingt deutlich besser als Buße. Und diejenigen, die wissen, dass Buße Umkehr, Lebensänderung heißt, konnten deshalb auch von einer fröhlichen Buße reden. Nach biblischem Verständnis bedeutet nämlich ein neues Verhältnis zu Gott auch eine bessere Lebensqualität.
Aber dazu muss ich mein Leben natürlich auch mal anschauen, um zu sehen, wo sind solche Neuanfänge nötig? Wo bedarf es der Veränderung? Wo läuft was schief in meinem Leben? Nicht, weil jemand mit dem erhobenen Zeigefinger droht, sondern weil es mir und meiner Umgebung nicht gut tut, wie es gerade läuft. Manchmal sind es ja gerade die Stellen, wo ich mich einfach schon unwohl fühle. Ich merke dann, da stimmt was nicht. Eigentlich müsste ich was ändern.
Ja, das, was du beschreibst, das über sich nachdenken, ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Gebets. Wenn ich bete, dann versuche ich mich mal von außen anzuschauen und vor allem ehrlich zu mir zu sein. Im Gebet kann ich Gedanken denken und Sätze formulieren, die mir sonst kaum über die Lippen kämen. Ich brauche vor Gott keine Faxen zu machen, denn beten heißt doch mit Gott reden, mit oder ohne Worte. Und ich erwarte dann, dass Gott mir auch die Kraft gibt, die ich brauche, um mich nachhaltig zu ändern. Das ist, wie wir wissen, ja ziemlich schwer und ich merke, es geht in kleinen, manchmal kaum spürbaren Schritten vorwärts. Die Kraft zur Veränderung erwarte ich persönlich also von Gott. Wenn ich bete, kann ich konkrete Veränderungspunkte nennen, aber ohne den Geist Gottes, ohne seine Veränderungskraft läuft da nichts, da bin ich mir sicher. Ich denke, Gott freut sich, wenn ich mich ändere und wenn ich quasi kleine Bretter über den großen Graben zwischen ihm und mir legen möchte. Ich erinnere noch einmal an Jesus an dieser Stelle. Er hat Menschen ja nicht auf ihre Taten festgelegt, sondern sie dazu befreit, ihrem Leben eine Wende, eine neue Richtung zu geben. Ich denke, Jesus war ein Optimist, was die Frage der Lebensänderung angeht. Und deshalb ist für mich auch ein Satz der Theologin Dorothee Sölle so wichtig. Sie hat einmal gesagt, Christsein bedeutet das Recht, ein anderer zu werden.
Das klingt gut. Der Bußenbetag also als Start in ein besseres Leben. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig zu sehr nach Werbung oder Paradies, aber von der Perspektive her ist es das offenbar schon. Wer sich selbst anschaut und sich dann mit Gott zusammen auf den Weg macht, dessen Leben verändert sich. Dann wünsche ich in diesem Sinne Ihnen eine fröhliche Bußzeit. Herzlichen Dank dir, Matthias Walter, für diese neuen Einsichten in den Buß- und Betag. Das war's für heute bei Radio M im Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Mattis. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.